bin ja eher so ein Glückskritiker. Ich finde es ja eher ein bisschen problematisch, sein Leben nach so etwas, ja, löchrigen oder schwammigen wie so eine Glückswolke auszurichten. Und von so einer komplett übergeordneten Vogelperspektive dann sein Leben zu orientieren, als sozusagen als Ersatz Gott vielleicht. Ne? Es ist nicht mehr Gott, der uns das Leben vorschreibt oder uns die Orientierung gibt, wie wir leben sollen oder irgendwelche Tugenden, vielleicht auch christliche oder generell religiöse Tugenden, sondern eben Glück. Mhm. Und ich finde, Glück hat auch was zutiefst Unglückliches.
Hi, ich bin Marcel und Philosoph und Euda, auf der Suche nach einer Antwort. Auf die Frage, wie können wir ein glückliches Leben führen? Das und vieles mehr versuche ich mit verschiedenen Leuten auf verschiedene Art und Weise herauszufinden. Mit ganz viel krass euder alter Wörtern und einer Prise Philosophie. Heute zu Gast
Christoph, einem Lehrer mit Summa Cum Laude Doktortitel in Kulturgeografie.
Ich wünsche euch viel Spaß.
Viel Spaß.
Ja, hallo Christoph.
Hallo Marcel.
Schön, dass wir jetzt bei einer fünften Folge von Eudaimonia zusammen quatschen. Ich habe dir eine Analogie mitgebracht, eine Glücksanalogie von Lao Tse. Vielleicht kennen die auch schon viele. Und zwar ist die Analogie folgende, dass nämlich das Glück wie eine Wolke ist. Und da du ja unter anderem, also du bist ja Doktor, du hast ja einen Doktorabschluss und bist jetzt Lehrer, unterrichtest Geologie und Philosophie.
Falsch, Geografie und Philosophie und noch ein bisschen was und noch Deutsch.
Okay, ja. Genau. Lass uns doch kurz überlegen, warum könnte Glück wie eine Wolke sein? Was ich an dem Ding interessant fand, ist dieses, die Wolke wie ein, dass das Glück wie eine Wolke ist, fand ich interessant. Fangen wir doch einfach mal an zu beschreiben, was ist die Beschaffenheit einer Wolke? So. Die fängt an, die ist auf einmal ist eine Wolke da, so out of nowhere, oder?
Wenn du den Geografen jetzt fragst, dann würde ich sagen nein, weil das bedarf ja immer der Kondensation und solchen Sachen, aber letztlich ja.
Okay. Okay.
Die Wolke kommt einfach.
Sie taucht so auf. Okay. Aber es ist auch gut, deine geografischen Skills rauszupacken, weil im Prinzip könnten wir damit noch was anfangen, gleich tiefer in die Analogie einsteigen. Aber genau, sie kommt so, auf einmal ist sie da, dann siehst du sie, gell? Sie ist ja fast schon greifbar, die Wolke.
Ja, da kommt es auch darauf an, welche Wolke man sich vorstellt. Ich nehme mal an, die meisten Menschen, wenn sie sich eine Wolke vorstellen, stellen sich so eine Cumuluswolke vor. Also so der blaue Himmel und dann ist halt eben so ein Wölkchen, ne? Ein Schaf zum Beispiel schaut es dann vielleicht aus. Die Stratuswolken sind aber die, die dann den ganzen Himmel bedecken. Das ist dann eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Und je nachdem, welche Analogie man dann, welchen Wolkentypus man dann vor Augen hat, kann die Analogie dann auch in eine ganz andere Richtung gehen.
Stell dir mal vor, so eine Wolkendecke, die alles bedeckt, dann ist es so oh, eher ungemütlich, feucht, schwül. Ja, genau.
Grau.
Grau. Das Blau ist nicht mehr so, das scheint nicht mehr so durch, das Blau vom Himmel. Ja, voll. Aber dann, genau. Ich hatte mir tatsächlich zwar jetzt keine Schäfchenwolke vorgestellt, aber so eine alleinstehende Wolke. Mhm. Und fand es halt interessant, weil die ja auch wieder verschwindet einfach so. Stimmt das? Dass sie einfach so verschwindet?
Geografisch
gesehen, ja, genau.
Klimageografie, ja.
Okay.
Ganz vereinfacht gesagt, die verschwinden dann irgendwann mal.
Okay.
Löst sich auf.
Löst sich auf. Oder wird halt zu einer krasseren Wolke und regnet. Anyway, da fand ich es interessant, auf jeden Fall die Analogie, eben dieses Ding, dass eine Wolke, die siehst du, aber sie ist nicht wirklich greifbar. Angenommen, du könntest hinfliegen und du würdest so reingreifen, dann wäre es ja nicht fest.
Mhm.
Und da fand ich das mit dem Glück ganz interessant, weil ich so beobachtet habe, dass Momente des Glücks ja ähnlich sind. Die kommen auf einmal da und sind dann wieder weg. Und eben, ja, das sind so Glücksmomente. Nicht so, ich hatte jetzt heute Glück, dass ich die U-Bahn erwischt habe, sondern so dieser Moment, wo ich am Fenster saß, irgendwie draußen hat es geregnet und irgendwie drin war es warm, es war voll gemütlich, da war irgendwie so ein glücklicher Moment, wo ich so, und dann war der halt da und weg. Obwohl der Prozess des vom Fenster sitzens natürlich viel länger ist, aber der Glücksmoment, der kommt halt wie eine Wolke und geht dann auch wieder. Und du kannst auch nicht erzwingen, dachte ich mir halt so. Kann man eine Wolke künstlich herstellen? Geht das?
Es gibt tatsächlich solche Versuche, sowas zu machen, aber das ist momentan noch in der Stufe der Erprobung.
Mhm. Ja, guck, es gibt auch Versuche, Glück zu erzwingen.
Technisch
Glück zu erzwingen.
Ja.
gibt's auch. Und es ist halt auch eher in der Erprobung. Und ich habe so den Eindruck, es scheitert so ein bisschen ganz oft. Ja, schön. So viel zum Glück halt, gell? Zum Glück und der Wolke.
Also an deinen, ja. Ich finde, an deine Interpretation kann man schon ganz gut anschließen. Ich habe an was anderes gedacht tatsächlich, als du mir das jetzt gerade erzählt hast. Und so eine Wolke ist ja jetzt allein schon von der Perspektive etwas, was oben ist, also was Übergeordnetes. Mhm. Und mir scheint es schon zu sein, dass Glück so eine übergeordnete Kategorie hat. Er ist mittlerweile so eine Kategorie, die sozusagen das ganze Leben von vielen Menschen bestimmt. Also, dass man, das Lebensziel ist glücklich sein. Und ich glaube, glücklich sein ist auch noch ein bisschen was anderes als dieser Glücksmoment, von dem du gesprochen hast. Mhm. Und so ungreifbar, wie du das, diese Analogie ja auch gedeutet hast, wie die Wolke ist dann auch dieses Glück. Und ich bin ja eher so ein Glückskritiker. Ich finde es ja eher ein bisschen problematisch, sein Leben nach so etwas, ja, löchrigen oder schwammigen, wie so eine Glückswolke auszurichten. Und von so einer komplett übergeordneten Vogelperspektive dann sein Leben zu orientieren, als sozusagen als Ersatz Gott vielleicht. Ne? Es ist nicht mehr Gott, der uns das Leben vorschreibt oder uns die Orientierung gibt, wie wir leben sollen oder irgendwelche Tugenden, vielleicht auch christliche oder generell religiöse Tugenden, sondern eben Glück. Mhm. Und ich finde, Glück hat auch was zutiefst Unglückliches.
Okay, warum hat es denn was Unglückliches?
Naja, weil Glück erstmal ohne Unglück nicht zu denken ist, denke ich. Und Glück, wie ich es gerade auch schon so ein bisschen versucht habe anzudeuten, ist so ein Imperativ in unserer heutigen Zeit. Aber es ist so was Allgemeines, dass man gar nicht weiß, was das eigentlich sein soll.
Du meinst, der Imperativ ist gar nicht klar formuliert. Also wenn
der Imperativ ist schon klar formuliert. Du musst glücklich sein. Das ist so das Ziel.
Mhm, aber dadurch,
was dieses Glück sein soll.
Genau, dadurch, dass das Glück halt nicht definiert ist, kannst du dann, wenn du sollst glücklich sein, ausformulieren, geht halt schwer dann. Was muss ich jetzt dafür tun?
Zum Beispiel. Genau. Das wäre ein Problem. Oder das andere Problem ist, dass man bestimmte Dinge oder bestimmte Handlungen, die man in seinem Leben tut, dann immer, die müssen immer noch einen Mehrwert haben. Und der muss immer Glück sein. Also du tust nicht nur irgendwas, weil es halt irgendwie angenehm für dich ist, sondern es muss noch mehr sein als vielleicht angenehm oder wie auch immer, sondern es muss ein Teil dieses großen ganzen Glücks sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach eine Überforderung. Und also warum, also ich habe jetzt hier ein Radler, das mache ich auf so.
Ja.
Und es ist ja angenehm, wenn ich es trinke.
Ja, es ist definitiv. Es ist heiß.
Und es reicht Radler auch. Ist kühl, so. Es reicht auch, dass es angenehm ist. Ja. Ich muss dadurch, es bringt mir nicht mehr oder weniger, wenn das einen Anteil an Glück hat. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich irgendwie zwanghaft dieses Radler als Teil des Glücks sehe, dann baue ich da so einen totalen Druck rein. So.
Ja, der Druck ist schon in der Flasche.
Meine. Der Druck ist in dem Fall schon in der Flasche und das reicht dann auch an Druck und man lässt ihn ja los. Und also ich finde dieses Denken in Glück generell finde ich eher problematisch, als dass ich das irgendwie so gut fände.
Mhm. Ich fand es jetzt auch interessant bei schon älteren Gesprächen mit dir, also früheren Gesprächen mit dir, dass da sich eine ganz klare, so ein bisschen Unterschied gezeichnet hat zwischen meiner Perspektive, wie ich mein Leben gestalten will, und deiner Perspektive. Und ich war ganz geschockt, wirklich so, was, wo du so meintest, ja, mein Leben muss nicht immer glücklich sein. Es war so, weiß nicht, vor einem Jahr ungefähr, haben wir, glaube ich, angefangen, darüber zu reden ein bisschen. Mhm. Und ja, und da fand ich das ziemlich krass, weil ich halt in der Zeit noch sehr stark davon überzeugt war, so, hey, auf jeden Fall muss alles immer glücklich, also warum soll ich denn dann leben? Das hat das so fast schon existenziellen Charakter. Und da hat das ganz ehrlich so, ich hatte auch sozusagen den Eindruck so, das ist traurig, wenn man sich nicht nach dem Glück orientiert. Mhm. Und ich finde es dann doch so interessant, dass du ja dir aber auch eine gewisse Freiheit dadurch schaffst, dadurch, dass du eben dich von diesem Imperativ des Glücks, dich dem nicht unterordnest, nicht unter die Wolke stellst und Schatten hast. Nee, aber genau, also da fand ich es halt interessant, diesen Unterschied. Ich meine, du bist ja auch 36 und ich bin 23. Also so, wir sind schon anders so medial beeinflusst worden, würde ich mal behaupten, als Prämisse.
Ja, kann sein, dass das tatsächlich oder so ein bisschen...
Oder beobachtest du in deiner Altersgruppe auch so Leute, die nach dem Glück streben?
Also ich glaube schon, dass das ein umfassend gesellschaftliches Prinzip ist. Und das hat mit dem Alter, glaube ich, jetzt so wahnsinnig viel nicht zu tun. Vielleicht ein bisschen schon, weil du ja jetzt allein vom Alter her, aber auch von dem, was du tust, Generation Instagram bist. Mhm. Und ich tatsächlich keinen Instagram-Account habe. Mhm. Und sowas wie Instagram, also ich glaube nicht, dass Instagram das Böse ist oder so, das ist völlig in Ordnung. Aber das ist sozusagen, das befördert das Ganze noch so ein bisschen. Ne? Diese Instagram-Bilder sind ja in der Regel Bilder, die zeigen, wie glücklich man ist, sozusagen. Ne?
Ja, tatsächlich. Also es ist ja, genau, es ist es gibt immer so einen Typus an... Motivtypus, einen inhaltlichen, würde ich behaupten. Und der hat dann verschiedene ästhetische Typen. Also auf gut Deutsch eben, wenn wir sagen würden, du zeigst auf Instagram, wie glücklich du bist, kannst du zeigen, indem du dein Essen fotografierst, deine Stimmung beim Strand, den Ort, wo du bist, deine Reisen, deine Tätigkeiten. Das gibt's. Da finde ich bloß interessant, dass, und das beachten ganz viele nicht, wenn sie über Instagram reden, dass es halt auch dort Bubbles gibt, sage ich mal, die ganz bewusst sehr ehrlich und fast schon aber auch wieder zu proaktiv über ihre negativen Momente sprechen. Mhm. Dann das Gefühl haben, sie schaffen sich da irgendwie, sie können dieses Medium umgestalten, sie können raus aus diesem Gesellschaftszwang rauskommen, indem sie eben das Gegenteil machen. Und zwar halt über unglückliche Momente schreiben, über ihre Trauer schreiben, Fotos posten, wie sie weinen. Das gibt es halt so auf Instagram auch. Aber es ist dann auch wieder eine eigene Bubble, die neuen Imperativ irgendwie scheinbar. Also für mich wirkt es so, als ob da wieder ein neuer Druck ist. So, du musst jetzt, es ist so scheiße, wenn du nur gute Sachen, du musst deine echten Gefühle auf Instagram teilen.
Genau.
Ist ja auch krass.
Das ist, glaube ich, auch so dieses, es ist ein zweiter Imperativ. Ich weiß nicht, wie der mit dem Glücksimperativ zusammenhängt, aber wir kommen ja jetzt gerade, das sind jetzt mittendrin in so einer neuen Phase der Empfindsamkeit, würde ich das nennen, wo es so viel um die Kommunikation seiner Gefühle geht. Das war, glaube ich, in den 90er Jahren nicht so stark. Das kommt jetzt in den letzten Jahren wieder ziemlich, ich merke es auch an mir so. Ich bin Kind der 90er, da war so die Gefühle und so, war nicht so das große Ding. Da war so Ironie das große Ding. Bloß nicht tatsächlich reden, sondern ironisch reden.
Und ironisch
reden heißt natürlich auch, dass man mit größtmöglichen Abstand zu allem geht und dann natürlich auch zu seinen Gefühlen so.
Ja.
Das kann schon auch sein, ja, dass das ein zweiter genereller Imperativ oder wie du das auch immer nennen willst, oder soziologische Leid.
Norm der Gesellschaft.
Ja,
sowas.
Wie auch immer man es
nennt. Anyway, ja.
Genau. Ja, das ist noch ein zweiter. Und natürlich ist es aber auch so ein bisschen so eine Bestätigung des ersten, weil er sozusagen genau das Gegenteil ist. Also, ne, der Haupt, oder ich kenne mich mit Instagram jetzt nicht gut genug aus, aber so meine oberflächliche Interpretation ist, dass es darum geht zu zeigen, wie toll man und wie glücklich man lebt. Und jetzt bin ich hier im Urlaub und jetzt habe ich hier ein geiles Essen und jetzt habe ich hier eine geile Skateboard-Session gehabt und weiß der Geier was. Mhm. Und dann sozusagen ist das andere genau das Gegenteil. Aber indem es sich genau das Gegenteil dazu ist, bestätigt es in einer gewissen Weise ja auch wieder das Erste, wenn es gleichzeitig auch kritisiert.
So, ja, tut's.
So auch so ein bisschen ambivalent.
Mhm. Voll. Und was ich erstaunlich finde, ist, Instagram hat sich ja niemals dargestellt, also oder zu Beginn jedenfalls in den ersten Jahren, niemals so dargestellt als Plattform. Also die haben ja nicht vorgeschrieben, was du da machst. Die Leute haben sich da selber rausgesucht, wie sie sich da verhalten und zeigen. Das ist halt schon verrückt. Das heißt, wenn die Frage nach dem Ursprung dieser Mentalität, kann man, glaube ich, nicht beantworten mit Instagram ist der Grund dafür. Instagram ist halt eine Ausprägung, ein Ort, wo man das beobachten kann. Aber der Grund dafür ist es halt, glaube ich, also sicher nicht. Ist ja ein Medium halt.
Mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, weil wir auch so mit 90ern gesprochen haben, aber 90er ja so meine Zeit des Aufwachsens war. Neben dem Ironischen waren die 90er auch ein sehr hedonistisches Zeitalter, so das Zeitalter der Love Parade. Und demjenigen, der hedonistisch gesehen nach Lust strebt, dem ist Glück scheißegal, der hat ja die Lust sozusagen.
Der ist ja immer am Glück, oder?
Diese
Lust,
weiß ich nicht.
Ach so.
Also der strebt halt nach Lust und nicht nach Glück. Und Lust ist sozusagen ja, was direkt Erfahrbares. Mhm. Wenn Glück das übergeordnete, um beim Bild der Wolke zu bleiben, ja, die übergeordnete Wolke ist, ist dann Lust halt sozusagen der Nebel, den man sozusagen, wenn man durchgeht, dass man den auch ein bisschen spürt.
Ah, ja.
Der Vergleich ist jetzt ein bisschen schräg und ich ja, der kam jetzt gerade, ich habe den noch nicht so durchdacht, aber das ist vielleicht auch noch ein Unterschied. Ne? Und du hast vorhin gesagt, dass...
Du siehst auch nicht so weit beim Hedonismus. Du denkst ja nur an die nächsten paar Tage oder an den Moment. Das ist ja, der Nebel ist ja genauso. Du kannst, nicht so, du kannst nicht so weit sehen.
Vielleicht. Und Glück ist halt sowas absolut Totales. Und ja, hat auch ganz viel das mit Gefühlen gut zu tun. Mhm. Den unterschiedlichsten Gefühlen, wie man die irgendwie dann zu dem großen, nicht Glücksmoment, sondern zu einem großen Glückszustand zusammenreguliert, was aber schlichtweg unmöglich ist. Also und Glück ist eine reine Überforderung, finde ich. So.
Weil es auch so schwer zu fassen ist, philosophisch. Ich meine, die erste Folge habe ich ja hier mit dem Fabian drüber gequatscht, also versucht, das philosophisch zu umkreisen. Es ist halt, am Ende war es halt so, ja, wir haben jetzt halt einfach weitere Fragen, keine Ahnung, was es ist, so, weißt du, es gibt halt verschiedene Typen.
Ich habe die Folge nicht gehört, was war so sein Punkt?
Ich kann mich auch nicht mehr so erinnern. Es war halt, wir sind so ein paar Beispiele durchgegangen, haben versucht, Definitionen zu machen, haben es abgegrenzt vom Hedonismus, mhm, haben so gesagt, vielleicht so ist eher so ein Zufriedenheitsgrad, der so konstant ist und ja.
Na, was ich jetzt philosophiegeschichtlich recht spannend finde, ist halt dieses aristotelische
Glückskonzept.
Wobei ich da jetzt auch kein Aristoteles-Fachmann bin und ich glaube, das kann man ganz unterschiedlich auslegen. So wie ich das sehe, ist ja so die Grundidee bei Aristoteles, dass er sagt, naja, wir streben nach Glück. So, was heißt das aber?
Also er beobachtet es.
Genau. Mhm. Also er in der nikomachischen Ethik relativ am Anfang, glaube ich, macht er das ja, ne? Wo er dann sagt, naja, Menschen handeln. Und eine Handlung definiert sich durch eine Tätigkeit und ein Ziel.
So. Mhm, voll, genau. Es muss immer dieses Telos geben.
Es muss immer ein Ziel geben. So. Ja. Und man lernt reiten, um in dem Krieg gut sein zu können, zum Beispiel. Man will in dem Krieg gut sein, um den Krieg zu gewinnen. Man will den Krieg gewinnen, um Macht zu haben und so weiter und so fort.
Aber wohin strebt es?
Wohin strebt es und dann braucht es sozusagen Endziel, ne, das ist ein böse Wort, oder dieses oberste Ziel.
Ja, das oberste Ziel.
Und das ist eben, was ist das? Und da, finde ich, macht er einen total guten Move, dass er sagt, okay, dieser ewige Zirkel oder dieses ewige Weitergehen hört dann auf, wenn man etwas tut, das nicht außerhalb seiner selbst liegt, sondern etwas tut, weil man es tut, um es zu tun. Mhm, also die Selbstzweckhaftigkeit.
Okay.
So. Und das ist jetzt genau mein Punkt. Also wenn ich trinke Bier, um Bier zu trinken, ja, und nicht ich trinke Bier, um dadurch glücklich zu sein.
Mhm.
Sondern ich würde es dann eher so deuten, weil ich Bier trinke, um Bier zu trinken, bin ich vielleicht glücklich.
So, oder vielleicht, ich weiß
vielleicht,
es nicht.
Vielleicht ist auch,
die Wolke kann da zufällig kommen. Die kann kommen.
Ja, ist auch ganz egal. Ich trinke halt das Bier, um das Bier zu trinken. So. Oder man macht halt Tätigkeiten, die man aus sich heraus tut. So.
Ja, voll gut.
Weil man sie um ihrer selbst willen tun möchte.
Ja, also den Punkt, den hatte ich ja auch in meinen Gedanken mal, den habe ich so ein bisschen so formuliert oder beobachtet. Mal schau, man guckt halt sich sowas an. So zum Beispiel, man möchte zum Beispiel, aus irgendeinem Grund will man glücklich werden. So. Und dann denkt man sich so, okay, glücklich zuerst mal, was ist es, wie erreicht es, ist klar so. Und vielleicht kommt man dann irgendwann auf den Punkt, so, okay, ich muss Dinge zum Selbstzweck tun, damit ich glücklich werde. Und dieser Satz
ist furchtbar.
Das ist krass. Das ist
ein totaler Widerspruch.
So, genau.
Ich muss Dinge zum Selbstzweck tun. Ne?
Damit
ich glücklich werde. Das funktioniert halt nicht.
Genau.
Das ist sozusagen die Selbstverarschung par excellence.
Ja, und das gibt's aber.
Ja.
Gibt's halt.
Ja, das gibt's bei jedem. Ich denke, das...
Und das ist du, das Ziel definiert sich dadurch, dass du dem Ziel nicht hinterher, ich sehe schon wieder das Wort von gestern, das Ziel definiert sich dadurch, dass du diesem Ziel nicht hinterhergehen möchtest oder solltest, damit du es erreichst. Also das, was du dir wünschst, tritt einfach auf. So random. So, du trinkst dein Bier, weil du Bier trinken willst und zufälligerweise bist du dann auch glücklich. Und das ist schön, aber nicht so wichtig.
Ja,
und
oder was heißt, glücklich ist halt so unglaublich bedeutungsschwanger. Es ist vielleicht auch einfach angenehm.
Angenehm, ja, okay, genau. Was ich aber meine, sozusagen, so gut, dann ist die Frage, wie werde ich denn glücklich? Und dann sagt dir jemand, du keine Ahnung, wie du glücklich wirst, aber ich finde es gut, wenn ich Bier trinke zum Bier trinken oder schwimmen gehe zum Schwimmen gehen. Da geht es mir ganz gut so. Und dann bist du, ah, okay, dem geht's gut, wenn er das macht, um die Sache zu machen. Und dann, ich versuche gerade diesen zu begründen, wie man auf so eine pervertierte, auf so einen pervertierten Gedanken, so einen paradoxen Gedanken kommt, so, ich mache etwas zum Selbstzweck, damit ich was anderes bekomme. Also, dass du...
Ja, weil man die Logik dann eben noch nicht verstanden hat, beziehungsweise wahrscheinlich, also du verstehst sie, ich verstehe sie, diese Logik.
Ja.
Ich kann jetzt von mir nur reden, ich kriegt das aber auch nicht immer gebacken.
Natürlich. Ja, man will halt dann doch so, man guckt sich das vielleicht an, sieht jemanden, der das ganz gut hinbekommt, einfach sein Ding zu machen und ist ganz happy.
Man ist halt Kind der Gesellschaft oder der Zeit und da ist das so verinnerlicht, ne? Da ist das einfach so verinnerlicht.
Ja.
Und ich denke, so das Streben nach Glück ist immer so ein Streben nach Ganzheitlichkeit. Nach Umfänglichkeit sozusagen. Mhm. Ein Zustand, in dem alles gut ist.
Geile Charakteristik. Und das ist ja auch per Definition nicht erreichbar,
genau,
also aber gleichzeitig immer da, weil dein Leben ist ja durch Ganzheitlichkeit geprägt und zwar genau deswegen, weil du nicht nur glücklich bist, sondern auch das Gegenteil hast und zwar Unglück oder Trauer und Freude. In deinem Leben gibt's ja alles und dieses Denken, ich möchte nur eine Sache, schließt ganz viel aus und durch dieses, ich möchte nur eine Sache haben, landest du in einer Unvollständigkeit. Weißt du, was ich meine? So, wenn du zum Beispiel ein Glückskonzept hast von Ganzheitlichkeit, wenn ich glücklich bin, oder das Glück ist was Ganzheitliches, wo, ja, so, wenn du das Konzept hast und dem nachgehst, so super krass hinterher strebst, dann konzentrierst du dich nur auf eine Sache, und zwar auf die Ganzheitlichkeit, und bist in dem Moment wieder nicht ganzheitlich und schließt damit halt Fehler, andere Momente, nicht glückliche Momente schließt du halt dadurch aus, durch diesen Wunsch. Ja, also da ist immer dieses, ja, also keine Ahnung, es gibt so eine, diese Logik, die gibt es auch bei einem ganz anderen Fall, zum Beispiel, da wo sich es auch so pervertiert, wo man genau das bekommt, was man nicht möchte, ist dieses Eltern-Ding so, ich möchte, dieser Wunsch, ich möchte niemals so werden wie mein Vater. Oder ich möchte nichts mit meinem Vater zu tun haben, beispielsweise, führt dazu, dass du dich so sehr auf deinen Vater konzentrierst, auf die Thematik mit deinem Vater, dass du dann wieder die ganze Zeit damit beschäftigt bist, weißt du?
Also im Abgrenzen sozusagen.
In der Abgrenzung bist du wieder nur damit mit der Grenze beschäftigt, also mit dem, wo ja nichts damit. Also ist der einzige Weg, eigentlich loszukommen davon, indem du akzeptierst und loslässt, so ein bisschen. Und dann bist du im ersten Schritt vielleicht nicht so, bist du vielleicht näher an dieser Sache dran, aber gleichzeitig kümmert es dich auch weniger.
Vielleicht, es gibt da so einen ganz tollen Spruch von Dietrich Bonhoeffer.
Mhm.
Ich glaube, den hat er in einem Brief gebracht, den er im KZ geschrieben hat.
Mhm.
Und der Brief endet mit dem Satz: Aber es gibt auch ein erfülltes Leben mit unerfüllten Wünschen.
Ja, fett.
Und das glückliche Leben, da ist sozusagen der unerfüllte Wunsch nicht mit eingerechnet. So mit den, was ich jetzt sozusagen als gängige Glücksideen vielleicht sehe, da gibt es keine unerfüllten Wünsche.
Ja. Oder bei seinem Verständnis schon dann eben.
Genau. Mhm. Und das kann man dann so, denke ich, sehen, wie du das jetzt gerade gemacht hast, dass es so um dieses Loslassen und Akzeptieren geht, so um diese Zwanghaftigkeit. Es muss.
Mhm.
Ich muss glücklich sein. Ich muss alle Wünsche erfüllen. Ne? Und diese Zwanghaftigkeit produziert natürlich, denke ich, einfach sehr viel Unglück.
Ne? Mhm.
Also dieser Imperativ des Glücks, du musst glücklich sein,
ja,
produziert einfach, also er schafft das Problem, das er eigentlich lösen will.
Ja, genau, voll.
So,
voll.
So sehe ich das.
Voll gut, genau. Ja. Also da steckt so eine Logik dahinter, die wir jetzt auch sehr gut finden oder sehr oft angedeutet und angesprochen haben. Und da durchzusteigen, also oder das zu. Also es ist halt nichts, was man so. Ich habe das Gefühl, man kann es nicht aktiv erreichen. So. Und deswegen sagen auch viele, glaube ich, stimmt, also irgendwo stimmt dieser Satz, du kannst jetzt glücklich werden, weil lass jetzt einfach von diesem Gedanken los, dass du glücklich werden willst. Lass da los, das kommt schon von selbst irgendwie.
Wenn das jemandem hilft, dann kann er so machen. Ich würde sagen, du musst jetzt nicht glücklich werden.
Ja.
Scheiß drauf.
Ja. Bleib, genau, voll gut.
Als Pädagoge darf ich jetzt nicht sagen, trink ein Bier, so, das, aber so ungefähr. Also trink ein Bier und scheiß dich nicht um glücklich sein oder nicht glücklich sein.
Ja.
Oder trink eine
Limo.
Trink einen Smoothie.
Oder einen Tee.
Ja. Oder einen Tee, genau.
Tee ist gut. Ja, irgendwie hatte ich auch jetzt so ein bisschen Bock, mit dir über Tee zu reden, tatsächlich. Und jetzt, wo es angesprochen ist, können wir ja mal ein bisschen noch so im letzten Teil des Gesprächs ein bisschen über Tee quatschen. Hast du, was sind so deine Tee-Erfahrungen?
Also meine Tee-Erfahrungen, okay, die hauptsächlichen Tee-Erfahrungen in meiner Kindheit und Jugend sind verbunden mit Krankheit.
Ach krass, okay.
Also Tee, ne? Kamilletee gab es halt immer, wenn man krank war.
Ja. Bauchschmerzen oder so, oder Fieber. Nee, ja.
Genau, also ist Tee für mich eigentlich, da habe ich nie drüber nachgedacht, das kommt mir jetzt gerade erst, ist eigentlich erstmal negativ konditioniert, weil es mir immer mit Krankheit zu tun hatte.
Auch umgekehrt kausal, so, du hast es immer getrunken, wenn du krank warst, wenn du dran denkst, dann bist du so, scheiße, wenn ich Tee trinke, werde ich krank. So.
Ja, wobei, nee, so gesehen ist ja auch, kann man das ja positiv wieder framen, weil man wurde ja dann irgendwann mal gesund.
Eigentlich schon.
Man war ja schon krank, bevor man Tee getrunken hat, und dann hat man Tee getrunken und wurde mal gesund. Also so kann man es natürlich auch framen, ne? Diese heilende Wirkung des Tees.
Ja.
Und dann positive Erfahrungen. Ne, tatsächlich mit dir so ein paar, weil du ja ein ausgewiesener Tee-Feinschmecker bist und immer mal wieder
guten Stoff
präsentierst. Und einmal war ich mit einer Freundin in so einem Teeladen in Köln und dann haben die mit uns so eine Teezeremonie gemacht. Das fand ich ganz toll.
Geil.
Und weil ich dazu neige, mich in solche Sachen immer recht schnell große Neugier zu entwecken, dachte ich, ach, da steigst du jetzt auch ein. Und dann habe ich schnell gemerkt, nee, doch nicht. Es ist, nee.
Warum?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gute Frage. Das hat mir so fasziniert und dachte, Mensch, da kannst du so eine Leidenschaft entwickeln. Aber dann war wieder Frühling und dann war keine Tee-Trinkzeit.
Oh Gott, das ist heiß. Ich habe keinen Bock auf Tee. Ich muss jetzt noch einen Tee. Ich muss so eine Teekanne kaufen. Es dauert 5 Minuten, bis das Wasser heiß wird oder so. Und dann muss der noch ziehen.
Aber das mit dem Tee, also das ist wirklich ein guter Punkt. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Nicht jetzt, in den nächsten Monaten, weil es ist mir noch zu warm.
Ja, ja.
Aber das ist auch, um Tee und Glück wieder zu verbinden, es ist doch scheißegal, ob dich Tee glücklich macht oder nicht. Du machst Tee, du machst diese Teezeremonie, es ist cool, du genießt den Tee, fertig, aus.
Fertig.
Ob da Glück dabei ist oder nicht, so what?
Genau. Und ich meine, Leute kommen so, also ich kann so, oh mein Gott, mir geht's nicht so gut und so. Und dann kommt halt so jemand und sagt vielleicht so, ja, mach doch das, was dich glücklich macht. Das ist so der Ratgeberspruch schlechthin. Und dann hört's halt da schon, ist schon da wieder problematisch irgendwie. Keine Ahnung, was mich glücklich macht, aber ich weiß, mir taugt es, Tee zu trinken.
Mhm.
So halt. Das ist so ein bisschen interessant, weil da merke ich, also da stimme ich dir voll zu in deiner Betrachtung des Themas Glück, dass diesem macht das, was dich glücklich macht, wirklich viel zu viel Gewicht.
Das ist eine Überforderung einfach.
Ja.
Aber jetzt sind wir wieder vom Tee abgekommen.
Nee, wir bleiben beim Tee, genau. Wir bleiben beim Tee. Genau. Ich fand es halt ganz cool, warum, ich weiß auch nicht, wann das passiert ist. Also ich weiß, also ich glaube so mit 17, 16 hat es bei mir angefangen mit dem Tee. Und ich weiß aber nicht, aus welchen Grundgedanken heraus. Ich habe aber festgestellt, so, dass ich irgendwann, wie soll ich sagen, Tee trinken als Beschäftigung angesehen habe und nicht mehr nur als Mittel zum Zweck, um gesund zu werden oder so. Und das hat es mir irgendwie sehr gemütlich gemacht. Und ich hatte dann halt auch diese Vorstellung von, also eigentlich, wenn ich an Tee trinken denke, dann gibt es immer so voll die schönen Vorstellungen. Zum Beispiel, man hockt halt in einer gemütlichen Ecke oder einem Altar oder in irgendeinem coolen Tisch und dann ist man so vielleicht eingedeckt, eingekuschelt. Und das ist halt einfach eine Tätigkeit, die mich so ummantelt mit Wärme. Und es ist aber auch spannend, so ein bisschen. Warum ist es spannend? Weil der Tee ist erstmal heiß. Das heißt, du weißt nicht ganz genau, wann ist er trinkbar. Das ist auch so eine, das hat so ein bisschen was Spannungsvolles. Einfach aus dem Grund, weil, wie soll ich sagen? Genau, du kannst dich halt verbrennen. Das ist halt erstmal gefährlich, weißt du? Und dann gibt es diesen Warteprozess, du wartest und dann wird der irgendwann weniger gefährlich. Du probierst aus, nee, geht noch nicht, dann wartest du weiter. Und dann geht er, aber wenn du zu lange wartest, wird er langweilig.
Aber Tee ist dann eigentlich umgekehrt wie Alkohol, ne? Wenn du zu viel trinkst und zu spät, dann ist es auch sehr gefährlich.
Also wenn du zu lange den Beutel drin hast, meinst du
sowas? Nee, beim Alkohol, wenn du halt zu viel trinkst oder zu lange getrunken hast. Ne?
Achso, bei Tee ist es am Anfang. Genau, ja.
Wenn du zu heiß trinkst, dann kann es gefährlich werden. Ja. Und beim Alkohol ist es dann am Ende, als wenn du zu lang
trinkst. Genau, stimmt.
Aber beides ist ein Spiel mit dem Feuer sozusagen.
Beides, stimmt. Ja, und beim einen halt fast schon real mit dem Feuer. Und was halt auch krass ist, viele sagen, man soll Tee nicht länger als eine Stunde, Grüntee nicht lange ziehen lassen. Und so viele haben gesagt, so halbe Stunde, wenn du den drin lässt, der ist giftig und so. Ich habe den halt mal hier an dem Tisch, wo wir gerade sitzen, ich habe den mal eine Stunde ziehen lassen. Einfach keinen Bock gehabt, den Beutel rauszuholen, war zu faul, kann nichts zum Ablegen gehabt. Und dann habe ich mir den ganzen Liter reingefahren halt. Nach einer Stunde grüner Tee gezogen und ich bin irre geworden so. Aber so habe ich ultra den Push bekommen, hab massig viel Leuten eine Sprachnachricht geschickt, weil so total kreative Gedanken kamen, Assoziationen, mein Geist war so überall. Das sind so Erfahrungen, die ich so eher allein hatte. Die sind so immer so extrem eher, würde ich sagen. Aber mit Menschen zusammen finde ich es halt dann doch immer sehr angenehm. Vor allem, wenn man es schafft, beim Tee trinken, sich zum einen nur auf den Tee zu konzentrieren und den Tee halt trinkt, so als Tätigkeit, und dann die Gespräche so entstehen lässt, wie man sie entstehen lässt. Genau, das ist echt eine Sache, die könnte ich so ewig lang machen, so, das ist echt crazy. Und das hat, ich möchte es vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, diese ansprechen, es kann auch so eine sehr angenehme, erotische Ebene haben, dieser Tee, aus den Charakteristiken, die ich schon gesagt habe. Es ist nämlich, es entspannt dich, dieser Tee, aber er ist auch heiß, weißt du? Und das ist im Prinzip, der, so definiere ich Erotik, wenn was halt wohlig ist, wenn du dich wohlfühlst, aber auch eine gewisse Spannung drin ist.
Und man sich verbrennen kann.
Ja. Und das ist halt schon, ja, genau. voll. Weil wenn es jetzt nur spannungsvoll wäre, dann wäre es stressig einfach. Es wäre so, was wäre das? Kaffee. Kaffee ist so Stress ein bisschen auch. Nicht immer. Kann man auch genießen.
Gibt bestimmt auch Leute, die ähnliche Erfahrungen mit Kaffee machen, die du mit Tee machst.
Ja, ich bin ja jetzt auch im Kaffee-Business.
Hervorragend.
Ja. Aber es ist echt nochmal was anderes. Ja, jetzt bin ich da ganz schön tief eingetaucht in den Tee mit meinen Gedanken. Aber genau. Es ist, ich habe auf jeden Fall vor, da mehr einzusteigen. Ich habe gesehen, es gibt Teeverbände in allen möglichen Ländern. Es gibt den deutschen Teeverband, es gibt den österreichischen Teeverband. Die Geschichte des Tees ist auch eine krasse Nummer, ist krass, hat auch kolonialistische Züge, weiß nicht, ob da auch noch so ein bisschen historisch gesehen eine Aufarbeitung stattfindet oder ob das Einfluss auf Teehandel hat oder
also
so.
Also kolonialistische Züge, glaube ich, ist sehr positiv formuliert. Ich dachte, das ist
der krasse Teehandel Ausbeute ja. Und so. Oder sag du.
Nee, also Tee war sicherlich eins der wichtigsten Güter, die man im Zeitalter des Imperialismus und Kolonialismus vorher importiert hat nach Europa.
Mhm. Und
Teeplantagen.
Ohne Rücksicht auf Verluste, ja. Genau. Ja, voll. Genau, aus dem Grund heißt so eine leicht kritische, also ich bin so ein bisschen so, krass, ich glaube, damit sollte man sich mal beschäftigen.
Mir fällt gerade noch eine Teegeschichte aus meiner Kindheit ein.
Drop sie, ja.
Ich bin in Mittelfranken aufgewachsen.
Mittelfranken.
Und in Mittelfranken gibt es so eine Ortschaft, die ist ja so 30 Kilometer von meinem Heimatort weg ungefähr. Die heißt Vestenbergskreuth. Die kennt man vom Fußball vielleicht, weil es gab früher die Mannschaft TSV Vestenbergskreuth. Und die hat gegen Bayern München mal im Pokal gewonnen. Das war eine Drittligamannschaft oder Viertligamannschaft und die hat gegen Bayern
Freundschaftsspiel?
Nein, nicht Freundschaftsspiel, im Pokal, im DFB-Pokal in der zweiten, dritten Runde gegen die Bayern gewonnen. Ich war sogar im Stadion, es war im Frankenstadion in Nürnberg damals, habe das als Bayern-Fan damals gesehen und war ganz traurig, aber das ist eben Vestenbergs Kreuth. Deswegen heißt mittlerweile die Fürther Mannschaft auch Spielvereinigung Kräuter Fürth, weil das eine...
Da hast du doch gespielt auch mal, oder? Oder welchem Verein war das?
Ich habe Fußball da auch mal, ja.
Ah ja, genau. Okay.
Aber noch zurück zu Vestenbergs Kreuth. Also genau, das hat dann mit der Spielvereinigung Fürth fusioniert und da wurde dann Spielvereinigung Kräuter Fürth draus. Aber dieser Ort Vestenbergs Kreuth ist ein ganz, ganz kleiner mittelfränkischer Ort, der deshalb nicht nur wegen der Fußballmannschaft bekannt ist, sondern wegen dem Unternehmen, das da ansässig ist. Und das ist Martin Bauer. Und das ist ein ganz, ganz großer Teehersteller.
Ah, krass, okay.
Und wenn wir damals zum Fußballspielen dahin gegangen sind, mit meiner Jugendmannschaft, das war immer sehr abgefahren, weil dieser ganze Ort komplett nach Tee gerochen hat.
Was?
Und ich war da schon sehr, sehr lange nicht mehr.
Alter,
aber ich denke, das macht er immer noch. Ne? Das hat so ein große Bürokomplexe, aber auch große Herstellungskomplexe.
Ich habe noch nie Tee gerochen in der Stadt. So. Es ist so, wie man von hier in München kennt man ja immer diese Brauerei. Also wenn gebraut wird, wenn Bier gebraut wird, dann riechst du den Hopfen und so, aber Tee noch nie. Sehr heftig.
Dann empfehle ich mal einen Spaziergang durch Vestenbergs Kreuth. Und wenn dann das Tee trinken da zu viel ist, da gibt es auch, glaube ich, einen netten Biergarten, in dem man eben Bier trinkt.
Ja, das ist so schön. Cool. Ja, Christoph, danke. Schön war's. Dann haben wir doch eine ganz gute Runde gemacht ums Thema Glück und Tee.
Und ein bisschen Bier.
Bisschen Bier war auch dabei. Ich vergesse das immer. Ja, ist nicht so auf meinem Fokus. Hier steht nicht in meinem Fokus.
Ja, jeder hat unterschiedliche Expertisen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Ich glaube, das wird einfach ein knallhartes Ende ohne Abschlussmessage. Ich habe auf jeden Fall keine.
Ja. Ich würde sagen, trink Tee. Trink Bier und...
Scheiß aufs Glücklichsein.
Scheiß aufs Glücklichsein von mir aus. Das ist ein bisschen hart, aber...
Bisschen hart. Wird schon alles.
Genau.
Wird schon alles.
In dem Sinn. Prost.
Ja, Prost. Prost.